Lieber Herr Irion, bevor du mit deinem Vortrag startest, möchten wir dich ein wenig besser kennenlernen. Erzähl uns doch bitte eine ganz kleine Anekdote von dir selbst, bei der du Freude bzw. Spaß hattest. Kann was aus der Familie sein oder vielleicht hast du ein Hobby, ganz wie du magst.
Ich bin jetzt schon automatisch wieder bei der Arbeit und habe mich erinnert tatsächlich heute Morgen an ein Interview, was ich vor vielen Jahren gemacht habe mit Helmut Schmidt. Ich war damals Anfang der 1000er Jahre noch jünger als heute und Herr Schmidt war schon deutlich über 80 und er hat nicht mehr so gern junge Journalisten empfangen. Und ich habe dann doch einen Termin gekriegt und durfte also hin. Das Interview haben wir alle schnell vergessen, es wurde gedruckt. Aber ich weiß selber nicht mehr so richtig, was wir da eigentlich so behandelt haben. Aber es war für mich einfach faszinierend, diesem Zeitgenossen gegenüber zu sitzen. Der ist so gewesen, wie wir ihn dann auch teilweise mitbekommen haben. Ja, er hat das Gespräch damit begonnen, dass er sich erstmal eine Zigarre angesteckt hat. Er hat mich gebeten, ihm die Schachtel rüberzuschieben und dann hat er mich voll gedampft. Ich habe gehustet. Und ich musste dann erstmal ins Gespräch reinfinden. Fand ich am Anfang nicht so lustig, aber ich habe mich nachher einfach gefreut über diese Begegnung. Ja.
Okay, vielen Dank. Während der Corona-Zeit bin ich mal mit einem guten Freund aneinander geraten, weil ich mich über den Gedanken, dass Bill Gates uns über diese Spritzen Mikrochips einpflanzt, lustig gemacht habe. Er fand das überhaupt nicht witzig. Wie gehst du persönlich damit um, wenn du merkst, da vertritt ein guter Bekannter eine Meinung oder eine Idee für dich, die für dich fake, die für dich einfach falsch ist?
Ich unterscheide, glaube ich, in der Wahrnehmung der Fragen und der Themen, mit denen ich konfrontiert bin, dazwischen, ob ich etwas davon verstehe oder ob ich etwas nicht viel davon verstehe. In dem Fall hätte ich selbst kaum Ahnung gehabt, aber natürlich so ein Eindruck, ist das jetzt richtig, ist das jetzt falsch? Also ich glaube, mein Stil damit umzugehen ist es tatsächlich, dass ich versuche, Leute das sagen zu lassen, was sie denken. Und gerade gute Freunde, da bin ich auch manchmal überrascht, die vielleicht auch manchmal von mir. Und ich versuche schon, Menschen so zu verstehen, wie sie sich selber verstehen. Und das ist nicht immer ganz leicht, ja, ein Versteher zu sein. Das heißt übrigens nicht, dass ich dann in der Auseinandersetzung die gleiche Meinung vertrete. Und mir ist es eigentlich immer wichtig, dass man sich ausreden lässt und dass man auch einigermaßen verrückte Meinungen stehen lässt, wenn es wirklich krass wird, ja, also extremistisch, dann würde ich reingrätschen.
Okay, eine letzte Sache. Du hast als Journalist exklusiv Porträts und Interviews. Mhm. Unter anderem über bzw. mit Henry Kissinger, Jean-Claude Juncker, Helmut Schmidt, haben wir gerade gehört, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Claudia Roth, Sacha Wagenknecht oder Reinhold Messner gehalten. Und sicherlich noch mehr. Gysi hast du heute schon erwähnt. Welcher dieser Menschen hat dich am meisten beeindruckt und warum?
Unterschiedlich. Ich bin ja vorhin spontan, ich kannte die Fragen vorher nicht, auf Helmut Schmidt gekommen. Es ist tatsächlich, ich nenne tatsächlich zwei von den genannten. Das eine ist Sarah Wagenknecht, die ich zweimal interviewt habe. Und das andere ist, jetzt könnte ich auch Gysi nennen, aber die waren in der gleichen Partei. Ich nenne noch Henry Kissinger, der ja wirklich eine legendäre Figur des letzten Jahrhunderts war, ein Mensch, der ja 100 Jahre alt geworden ist. Und das war für mich tatsächlich faszinierend, diesem Mann gegenüberzutreten. Und ich habe dann recherchiert vorher und habe ein paar Dinge gefunden, die von ihm gar nicht so bekannt waren. Ja? Henry Kissinger ist bereits Berater von John F. Kennedy gewesen. Da hat er noch kein hohes Amt gehabt, aber der hat den auch kennengelernt. Und mich hat Kennedy immer interessiert und dann habe ich in diesem Interview zuerst ihn nach Kennedy gefragt und gar nicht so nach nach den politischen Spuren, die er dann selber hinterlassen hat. Da kamen wir dann später dazu. Und Sarah Wagenknecht, man muss einfach sagen, dass das eine ungemein herausfordernd intelligente Person ist und es hat einfach auch Spaß gemacht, mich mit ihr auseinanderzusetzen. Ja.
Okay, vielen Dank. Wir freuen uns jetzt auf deinen Vortrag.
Dankeschön. Die erste Klippe ist genommen. Man sieht was. Kristalina Georgieva. Ein wunderschöner Vorname. Eine Frau aus Bulgarien. Und sie ist IWF-Chefin, die Chefin des Internationalen Währungsfonds. Dieses Bild ist eine knappe Woche alt und sie ist zusammen mit der Weltbank bei der Jahrestagung. Wir sehen eine blaue Wand hinter ihr, wir sehen Kurven und diese Frau sagt an diesem Tag, und es wird dann auch von den Weltmedien verbreitet, Unsicherheit ist der neue Normalzustand. Unsicherheit ist das neue Normal. Und sie sagt, hier zeigt sie das ja auch, dass das schon seit Jahren sich entwickelt. Und sie sagt, es geht weiter. Und sie sagt auch zwei Gründe. Sie kennt sich ja nur mit Weltwirtschaft aus. Und sie nennt insbesondere natürlich die Zollpolitik von Herrn Trump, die Spannungen und auch die Bewegungen in der Weltwirtschaft, die Verunsicherungen. Aber sie nennt auch KI, künstliche Intelligenz, sie sagt, das wird noch mehr verändern. Und sie sagt, diese Welt wird sich noch mehr daran gewöhnen müssen, dass Unsicherheit der Normalzustand ist. Ist natürlich nicht sehr schön, wenn ich uns mit so einer Nachricht an so einem Abend hier in einem christlichen Haus begrüße, aber es ist eine Nachricht, die wir eigentlich kennen und sie wurde in dieser Woche einmal sehr deutlich geäußert und ich teile diese Einschätzung und ich denke, dass wir sie auch übertragen können auf ganz, ganz vieles, nicht nur auf die Wirtschaft. Und ich möchte mit Ihnen heute in ein paar Themen einsteigen und wir sind jetzt bei einem Ereignis, was zugleich ein Medienereignis ist, am selben Tag, 13. Oktober, Montag letzter Woche. Was sehen wir da? Was ist das? Einfach mal spontan sagen, man kann nichts falsch machen. Bitte? Ein Zwerg, genau. Mhm. Ja, wir wollen uns ja auch über Fakten und Fakes unterhalten. Wo geht das los? Ja? Also zunächst mal, dieses Foto ist echt. Da ist nichts gefälscht, aber es ist natürlich eine Inszenierung. Politikwissenschaftler sprechen von symbolischer Politik und die wird weltweit verbreitet an diesem Tag. Ja, es ist der Tag, als die Geiselbefreiung der israelischen Geiseln ist und der Waffenstillstand vermittelt von Donald Trump. Das darf man anerkennen. Und gleichzeitig aber von einem Menschen, den wir ja vorhin schon mal erwähnt haben, der ganz viel Unsicherheit in diese Welt bringt. Ich brauche das jetzt nicht weiter auszuführen. So, und bei dieser Inszenierung auf der arabischen Halbinsel, da sieht man in Englisch geschrieben die Worte Peace 2025. Also es ist eine Art programmatische Ansage. Und dieses Bild, es gibt auch andere Motive an der gleichen Stelle, sind mehrere Leute zu sehen. Aber dieses Bild illustriert, da gibt es einen Weltenlenker, also ja, Zwerg. Ne? Wahrnehmung hat jeder. Die Selbstwahrnehmung sind wir uns, glaube ich, einig. Von diesem Menschen ist er ist eine Art Weltenlenker. Ja, jemand Weltretter, Friedensbringer, ja. Also jedenfalls sind das Botschaften, die durchaus suggeriert werden können und sollen mit solchen Inszenierungen, ja. Das ist kein Zufall, was wir da sehen, das ist inszeniert, das ist eine Bühne, die wurde ausdrücklich gesucht. Und wir gucken uns mal so ein paar Beispiele an. Wir gehen mal rein in Berichterstattung einer Regionalzeitung kurz nach der Bundestagswahl. Friedrich Merz, das ist ein Screenshot von meinem Handy, Merz plant Kindergeldkürzung. Da habe ich gedacht, als ich das so gesehen habe, ich habe sowas aufgerufen, Überschrift gesehen, Merz plant Kindergeldkürzung. Dachte ich, na prima, gerade gewählt, stand ja nichts im Wahlprogramm, jetzt fangen die wieder gleich an, Kindergeld zu kürzen. Und dann geht es natürlich weiter für eine Gruppe, wer betroffen wäre und warum. Wenn man das weiterliest, sieht man, Die Kürzungen betreffen eine tatsächlich ganz, ganz, ganz kleine Gruppe. Es geht um Deutsche, die im Ausland leben, und zwar in bestimmten Ländern, wo sie nämlich aufgrund der steuerlichen Bedingungen mehr Geld verdienen als hier. Und das sind also Leute, die sowieso super abschneiden. Es sind ein paar tausend Menschen, die werden kein Kindergeld bekommen. Und an der Stelle ist es auch eine Frage Medien, wie gehen wir eigentlich mit den Informationen um und wie generieren wir, wie bekommen wir Reichweite, ja? Und ich bin einer von den Blöden gewesen, die das sofort angeklickt haben, weil ich das interessant fand und habe dann gesehen, naja, ich werde hier so ein bisschen um die Ecke gebracht. Ja, ist das böswillig? Zufällig ist es bestimmt nicht. Ein Fake, müssen wir nachher nochmal gucken, ist es das? Also, die Berichterstattung und die Art der Information, wie sie zu uns gekommen heute, das ist schon auch eine Sache, die verlangt, dass wir uns manchmal ein bisschen Gedanken drüber machen. Wir machen mal einen Klassiker. Dieses Bild, das müssten manche erinnern können. Ein Datum steht auch da. Was kann das sein? 10 Jahre, etwas mehr als 10 Jahre ist es her. Einfach mal versuchen, Fehler kann man nicht machen. Charlie Hebdo, ja. Also eine Satirezeitschrift in Paris, überfallen von wirklich ganz schlimmen, hasserfüllten Islamisten, die Leute wirklich abgeschlachtet haben. Hinterher auf der Flucht haben sie auch noch in einem jüdischen Geschäft jüdische Menschen umgebracht. Und was passiert in Paris? Am Sonntag danach 1,5 Millionen Menschen auf dem Platz der Republik. Und dieses Bild verbreiten quasi alle Medien auf dieser Welt. Ich habe das auch nachgeprüft, also ich habe jetzt nicht alle Medien nachgeprüft, aber ich habe schon die berühmten Medien, nicht nur unsere eigenen, sondern auch New York Times und verschiedene andere, geguckt. Also dieses Bild wurde verbreitet. Und was sieht man? Man sieht die damals wichtigen Staatschefs in der ersten Reihe, auch wichtige Leute, ja, der französische Präsident Hollande, neben ihm die wichtigste Politikerin Europas zum damaligen Zeitpunkt, Merkel, der frühere Präsident Sarkozy, Israels Ministerpräsident Netanyahu, Jean-Claude Juncker, damals EU-Kommissionspräsident, Abbas von den Palästinensern, dieser Mann heißt Keita, kommt aus Mali, Präsident, also irgendwie sind da politische Prominenz versammelt. So, warum zeige ich uns das? Es hat kurz danach Kritik gegeben, die auch in unseren Medien dann gleich transportiert wurde. Die erste Welle der Kritik kam aus Israel, nämlich an ihm hier, an Netanyahu. Die Staatsleute wollten sich solidarisch erklären mit den vielen Menschen, die sagen, wir müssen die Pressefreiheit schützen. Und ich denke, das ist auch ernst gemeint gewesen, also Leute, die die Demokratie verteidigen. Herr Netanyahu winkt und seine eigenen Medien werfen ihm vor, dass er Wahlkampf macht. Das tut er und er wusste, die Kameras der Welt sind auf ihn gerichtet. Juden leben überall in vielen Ländern. Also es ist auch, sie sagen, er hätte das also zum Wahlkampf missbraucht. Das ist aber noch die kleinere Kritik, die gekommen ist. Und das, was jetzt kommt, ist etwas, das durchaus unsere Wahrnehmung ein bisschen verändert hat. Es hat nämlich einen Mann gegeben, der auf Twitter diese Bilder gepostet hat. Der hat gesagt, das Bild da ist nur die halbe Wahrheit, man muss sich das mal von oben angucken. So, und man sieht, und das wurde dann nachrecherchiert, 200, 250 Menschen wurden versammelt in einer Nachbarstraße vom Platz der Republik, abgesperrt durch Sicherheitskräfte der französischen Regierung, damit die Staatschefs dieser Welt in Sicherheit Fotos machen können. Ein Fotoshooting organisiert. So, und hier vorne hat es ein Podest gegeben mit Kameraleuten aus allen Kontinenten. Und auch unsere Leute von unseren Medien haben das aufgenommen und haben das in die Fernsehberichte reinmontiert mit der Demonstration zusammen. Das habe ich mir auch selbst nachher angeguckt. Also, es wurde in der Berichterstattung der Eindruck erweckt, diese Leute stehen an der Spitze der Demonstration, sie gehen vorne weg. Nein, das war abgesperrt. Und das ist eine Sache, wo sich Medien dann schon mal nicht wundern dürfen, wenn Menschen misstrauisch werden, wenn über das Internet, in dem Fall damals über Twitter, mitgeteilt wird, hallo, wie macht ihr hier eigentlich Berichterstattung? Aus meiner Sicht ist es völlig verständlich, dass eine französische Regierung in so einer Sicherheitslage absperrt. Ja, viele wichtige, prominente Politiker sind da, also die müssen geschützt werden, alles klar. Aber warum vertuschen die Medien das? Warum sagen sie nicht, was Sache ist? Ja? Und das sind so die Dinge, die unbewusst oder bewusst bei uns, bei vielen Menschen auch das Misstrauen wecken, dass man fragt, werden wir eigentlich hier noch richtig unterrichtet? Deutsche Medien, muss man sagen, sind dann auch sehr selbstkritisch mit sich umgegangen, haben das nochmal nachrecherchiert und haben dann auch kritische Berichte über ihre eigene Berichterstattung gebracht. Also sowas findet dann zum Glück doch statt. Wir haben jetzt Ton.
Was du hier siehst, ist die russische Armee, die auf Kiew zufährt. Unglaublich aber wahr, eine 60 Kilometer lange russische Militäreinheit bewegt sich auf die Hauptstadt Kiew zu. Nachdem die erste Offensive gescheitert ist, versucht Russland jetzt im zweiten Anlauf, die Hauptstadt Kiew einzunehmen. Und zu dem Zeitpunkt, wo du das hier hörst, ist die Einheit nur noch 20 Kilometer von Kiew entfernt. Für das nächste Update zu dem Thema unbedingt hier oben das Plus wegmachen, denn...
Man muss jetzt nicht jedes Wort verstanden haben. Was ist das? Man kann es oben sehen oder unten rechts. TikTok. Wem sagt TikTok etwas? Ja, haben wir alles schon gehört. Wer nutzt von uns TikTok? Ich auch nicht, jedenfalls nicht persönlich. Ja. Es ist die mächtigste Medienplattform unseres Planeten inzwischen. Und das müssen wir wissen. Auch die Jugendlichen, die jungen Menschen in Deutschland, die 14- bis etwa 21-Jährigen, man kann das messen, informieren sich über das Weltgeschehen auf diese Weise. Die Nachricht, wissen Sie, ist etwa 3 Jahre alt oder noch älter. Das war zu Beginn des Ukraine-Krieges. Und was haben wir dort? Einen etwa 14-Jährigen, der sich intensiv mit dem Thema beschäftigt hat und in einer typischen Weise ein Video-Reel gesendet, gepostet hat. Und er hat das sogar ganz ordentlich gemacht. Ja? Er hat versucht, Menschen, mit denen er vernetzt ist, mitzuteilen, was passiert da in der Ukraine. Und so weit, so gut. Der hat eine Einschaltquote gehabt. Da sind die Bild-Zeitung und die öffentlich-rechtlichen Medien neidisch. Ja, das geht in die Millionen. Und viele, viele junge Menschen auf unseren Schulhöfen haben sich das angeguckt und haben auf die Weise und tun das täglich, sich über das Weltgeschehen informiert. Auch das ist eine Sache, die müssen wir einfach wissen, ja, dass sich auch das Mediennutzungsverhalten ändert, insbesondere bei der jungen Generation, aber auch bei Älteren. Und was man natürlich aus journalistischer Sicht sagen muss, die Art der Recherche ist natürlich sehr, sehr begrenzt. Ja, also das ist, die Quellen sind nicht geprüft und so weiter. Da haben natürlich offizielle, professionelle Medien andere Möglichkeiten, auch andere Pflichten. Aber wir müssen einfach wissen, dass die Art und Weise, wie Informationen inzwischen zu vielen Menschen gelangen, dass das sich verändert und Auswirkungen hat. 26,7 Millionen Nutzer angeblich hat TikTok inzwischen in Deutschland. Allerdings die Zahlen werden manchmal dann verteilt auf mehrere Monate. Trotzdem sind das Zahlen, die gewaltig sind, verglichen mit anderen Mediennutzungszahlen. Auch die Dauer, wie Nutzer von TikTok ihr Medium nutzen, ihre Plattform nutzen, ist länger als bei anderen Medien. Also da passiert schon was. Wo kommt TikTok her? China, eine chinesische Firma, wo auch die Partei und der Staat mitreden. Also das Ding ist auch ein Politikum. Fakten oder Fake News, was können wir eigentlich noch glauben? Wie können wir uns in dieser Welt orientieren über Medien oder brauchen wir sie jetzt gar nicht mehr? Was haben wir heute vor? Wir wollen uns historische Hintergründe angucken, einfach mal auch Begriffe, was sind eigentlich Fake News? Fakten und Fake News nah und fern, wir werden uns ein paar Beispiele angucken aus der jüngeren Zeit. Was ändert sich eigentlich durch die digitale Kommunikation gegenüber früher? Was können wir tun? Was können wir überhaupt noch glauben? Historische Hintergründe. Wann ist der Begriff Fake News bei uns bekannt geworden? Wann hat er sich so bei uns eingebürgert? Hat irgendjemand eine Idee? Nach Corona, sagt jemand. Hat jemand noch was zu bieten? Vor Corona, das stimmt. Es gab auch einen Anlass. Es ist, bitte? Trump. Mal ganz laut, genau. Also der erste Wahlkampf zur ersten Präsidentschaft von Trump 2016, da ist dieser Begriff weltweit, hat Konjunktur gehabt und es hatte auch seinen Grund. Trump hat gezielt seinen Wahlkampf mit digitalen Informationsmitteln betrieben. Er ist da unterstützt worden von professionellen Instituten, Cambridge Analytica in London zum Beispiel, die ihm also geholfen haben, zielgruppenorientierte Informationen an Wählergruppen zu schicken. Das heißt, unterschiedliche Wähler wurden ausgeschaut, was kennt man für welche Sozialdaten, sind sie jung, sind sie alt, welchen Bildungsstandard haben die, wo wohnen die. Die haben unterschiedliche Informationen bekommen und haben also nicht nur, ihr müsst Trump wählen, sondern den einen hat man dies gesagt, den anderen das. Und dann ist ja Trump zur Überraschung von vielen Journalisten damals gewählt worden. Es sind auch auf die Weise wirklich nachweislich Fakes, Falschmeldungen verbreitet worden. Eine ist die gewesen, dass verbreitet wurde, der Papst in Rom würde den Kandidaten Trump unterstützen. Das haben wichtige Medien in aller Welt zitiert, zum Beispiel die angesehene New York Times. Und erst später hat man das nachrecherchiert, es war ein Fake. Aber die Menschen haben es auf die Weise erfahren, also da hat sich was getan. Aber Fakes gibt es nicht erst seit 2016, sondern sie haben Geschichte und zwar eine lange. Das ist ein ganz berühmtes, ja. Also der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, beziehungsweise die Entfesselung, so sagen es ja Historiker des Zweiten Weltkrieges durch Adolf Hitler am 1. September 1939. Sie wird über Propaganda-Instrumente verbreitet mit der Ansage, seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen, Westerplatte Danzig. Die Wehrmacht, die Deutsche, ist angegriffen worden, so hieß es, also wir schießen zurück, Deutschland wehrt sich und ist jetzt im Krieg. Diese Nachricht wurde verbreitet. Hitler und Goebbels verfügten damals über die modernsten Kommunikationsmittel, nämlich zum Beispiel das Radio, und es haben Millionen Deutsche damals und nicht nur Deutsche gehört. Das kommentieren wir jetzt nicht, es ist auch ein Fake natürlich. 6 Wochen oder wie viel, muss ich mal gucken. Wann war der Mauerbau? 13. August 1961, also 2 Monate vorher etwa, hat Herr Ulbricht diese Äußerungen, Sie kennen die Aufnahmen, also wenn ich das irgendjemand nicht erzählen muss, dann Ihnen. Aber auch daran dürfen wir uns erinnern, dort wird gezielte Desinformation betrieben, wieder besseres Wissen und den Menschen so verbreitet, und zwar im Osten wie im Westen seiner Zeit. Es gab in Westdeutschland eine Geschichte, die hat meine Frau und mich, wir sind dort damals Jugendliche gewesen, in den 80er Jahren, das Waldsterben. Das Waldsterben, damals ist der Begriff saurer Regen aufgetaucht. Und ich erinnere mich noch, wie ich als Abiturient eine illustrierte Stern in der Hand hielt mit einer Doppelseite, Fichtelgebirge, alles entlaubt oder beziehungsweise entfichtelt, wollte ich schon sagen. Ja. Also es waren keine Nadeln mehr an den Tannen und saurer Regen, unsere Wälder gehen unter und zwar flächendeckend. Das war die Nachricht. Tatsache war, es gab ein Problem und die Probleme waren auch nicht klein, aber sie waren auch nicht so gewaltig, wie es damals der Eindruck erweckt wurde. Damals haben die Medien, die Politik und viele Institutionen dazu beigetragen, diesen Sachverhalt in einer Weise zu kommunizieren, der dann doch übertrieben war. Also zum Beispiel hat der damals bekannte Direktor des Bodenkundlichen Instituts Göttingen, Professor Bernhard Ulrich, von einem ökologischen Hiroshima gesprochen. Und auch die Regierung von Helmut Kohl reagierte gleich. Wir haben damals einen Umweltminister bekommen, Und eine Briefmarke. Genau, also das heißt, also das Thema Ökologie wurde jetzt schon vor 40 Jahren öffentlich kommuniziert. Ich sage nicht, dass das falsch war, ja, dieses Thema wichtig zu machen, aber die Art und Weise, wie damals der Eindruck erweckt wurde, also alles, was grün ist, außer in der Politik, in Deutschland geht unter, das stimmte nicht. Und wir haben ein paar Jahre später eine grüne Umweltministerin gehabt, nicht Umweltministerin, Verbraucherministerin war Frau Künast, die hat, als man das dann nachmessen konnte, dass die Entwicklungen doch etwas anders waren als vorhergesagt, die hat sich gefreut, dass sie das auch als Regierungserfolg verkaufen konnte. Wir haben den Trend umgekehrt, der Wald wächst wieder gesünder, die Flächen nehmen zu, die Holzwirtschaft hat eine gute Zukunft, unsere Wälder sind schöner geworden. Ich kann nur dringend empfehlen, am Sonntag einen Waldspaziergang zu machen. Ministerin Renate Künast 2003. Aber Fakes kannte man auch schon vorher. Jetzt bin ich wieder bei Ihnen im Landesteil. Den da, den kennen Sie, ne? Also, meine Frau und ich, wir fahren liebend gern nach Weimar und Goethe ist unbestritten ein ganz, ganz großer, ein wirklich bedeutender, er ist ja ein Popstar regelrecht gewesen in der Kulturgeschichte Europas. Also insofern nicht klein zu reden, aber das, was wir hier sehen, ist dann doch eine Geschichte, die sich auf Briefmarken gefunden hat, die im Stadtmarketing bis heute vermarktet wird, ja. Aber dieses Denkmal von Erich Rietschel 1857 dahingestellt, das gibt nicht so ganz die Wirklichkeit wieder. 25 Jahre nach dem Tod von Goethe ist Goethe als stattlicher Mensch neben Schiller zu sehen. Ja, beide waren wichtig. Schiller nicht ganz so bedeutend wie Goethe, aber in Wahrheit deutlich größer. Denn das hier ist eine Zeichnung von Zeitgenossen und man kennt auch ungefähr die Größe der Leute. Also Goethe ist etwa 1,69 Meter gewesen und Schiller etwa 1,80, 1,85. Und trotzdem, was macht man? Also um Geschichte zu deuten, um die Bedeutung von Persönlichkeiten herauszustreichen, werden solche Dinge gemacht. Ja, dass sie dann auf dem Standbild gleich groß sind, weil der Goethe eben groß ist. Und genau solche Geschichten kennen wir von Friedrich dem Großen. Friedrich der Große war kein schöner Mensch und er war auch nicht groß. Aber die Bilder, die er in Auftrag gegeben hat, die von ihm gemalt wurden, die zeigen ihn dann doch ganz ordentlich. Und bei Napoleon ist es noch schlimmer. Also historische Hintergründe, Fakes, sind im Sinne der jeweils Mächtigen immer wieder, auch früher schon, gemacht worden. Also das hat nicht Trump erfunden. Und wir gucken uns jetzt mal an, und das ist ein bisschen Theorie an der Stelle, was bedeutet denn eigentlich Fake News? Ich versuche es mal mit einer Definition. Ich habe hier zwei Vorschläge rausgesucht. Als Fake News werden manipulativ verbreitete, vorgetäuschte Nachrichten bezeichnet, die sich überwiegend im Internet, insbesondere in sozialen Netzwerken, zum Teil viral verbreiten, also wie ein Virus. Zweite Definition: Fake News sind Berichterstattungen, die in zweifacher Hinsicht problematisch sind. Erstens sind sie entweder falsch oder irreführend. Zweitens verfolgen ihre Verfasser eine Täuschungsabsicht oder sind der Wahrheit gegenüber gleichgültig. Der Begriff, der englische Begriff Fake News, steht seit 2017 im deutschen Duden. Und das wissen wir auch, es ist natürlich ein politisches Schlagwort und sogar ein Kampfbegriff. Was mir an diesem Abend wichtig ist, ist dieser Punkt, der jetzt rot unterstrichen ist, manipulativ verbreitete, vorgetäuschte Nachrichten. Das ist das Entscheidende, also wenn jemand mit einer Täuschungsabsicht Informationen verbreitet oder Dinge darstellt und wirklich etwas bewusst anders darstellt, als es ist. Das sind Fake News. Wir haben viele Fehler und Berichterstattungsdefizite in den Medien, die schlimm sind, aber sie sind jetzt der Definition nach nicht alle Fake News. Wichtig ist dieser Punkt auch. Was ändert sich durch die digitale Kommunikation. Also über die digitalen Kanäle und sozialen Netzwerke verbreiten sich Fake News besonders wirksam. Sie sind technisch einfach, zu geringen Kosten. Das ist also anders als beim Buchdruck zu Martin Luthers Zeiten. Das war ein fabelhaftes Multiplizierungs- und Reichweitenerhöhungsverfahren, also wirklich eine mediale Revolution im frühen 16. Jahrhundert. Aber es hat viel Geld gekostet, es hat großen Aufwand gemacht, eben Flugblätter oder Texte zu drucken, zu verteilen. Das ist heute übers Internet viel, viel einfacher. Sie sind unbegrenzt quasi reproduzierbar und man kann digital, das wissen Sie selber, ganz viel multiplizieren. Das geht schnell. Dann gibt es diesen Satz, der ist aus einem Fachbuch, aber er ist so richtig, so kurz er ist, so richtig ist er. Intelligente Algorithmen sorgen für individuellen Nutzer-Content. Also Algorithmen, den Begriff haben wir auch alle schon gehört. Ich erkläre mir das immer sehr schön mit diesen Kaffeeautomaten, wo man Latte Macchiato, wo man Cappuccino, Milchkaffee und Espresso machen kann per Knopfdruck. Und hinter jedem Knopf ist eine Rechenabfolge programmiert und so etwas nennt man dann ein Algorithmus, weil es immer nach dem gleichen Rechensystem oder nach der Rechenabfolge abgeht und das Gleiche am Ende herauskommt, vorausgesetzt, es ist genügend Milch, es ist genügend Kaffee im Automaten. Das sind Algorithmen und das funktioniert eben umso mehr auch in der digitalen Kommunikation. Das heißt, wenn wir googeln, wenn wir etwas ins Internet eingeben, eine Frage, da haben Leute Algorithmen programmiert, die uns die Antworten vorauswählen und bestimmte Richtungen vorbestimmen. Und diese Algorithmen kann man auch ändern, dass man also andere Antworten kriegt. Oder, jetzt kommt der zweite Teil, individuellen Nutzer-Content erzeugt, also individuelle Antworten erzeugt. Wenn ich dreimal etwas in Google eingegeben habe, dann merkt die Maschine irgendwann, wes Geistes Kind ich bin und sie spuckt mir gezielt das aus, was ich auch sehen will. Und es ist ja auch ganz praktisch. Ja? Aber manchmal verfolgt einen das auch, wenn ich zum Beispiel, meine Frau und ich haben immer dieses Beispiel mit den Gartenstühlen, die wir bei Obi bestellt haben. Da hat das mit dem Algorithmen funktioniert, aber schon viel zu gut. Ich habe nämlich noch wochenlang haben wir Angebote von Gartenmöbeln bekommen, nachdem wir bereits längst welche bestellt hatten. Und immer wieder wurde uns gesagt, ihr könnt tolle Gartenmöbel kaufen. Kriegte ich dann E-Mails und irgendwelche anderen Geschichten auf mein Handy. Echokammern und Filterblasen. Diese Begriffe benutzt man auch, um die Eigenschaften und die Wirkungsweise der digitalen Kommunikation zu beschreiben. Echokammern, das ist ein Begriff, der aus der analogen Akustik kommt. Also die Leute, die früher Tonstudios eingerichtet haben und die durch bauliche Gestaltung dieser Räume dafür gesorgt haben, dass zum Beispiel ein Echo entsteht und dass bestimmter Hall-Effekt entsteht. Und diesen Effekt kann man eben auch digital erzeugen, dass man mit bestimmten Worten, die wir eingeben, dass man sozusagen immer wieder ähnliche Ergebnisse bei den Treffern bekommt. Filterblasen funktionieren umgekehrt. Man lässt Dinge weg, man filtert etwas heraus, was eine bestimmte Richtung hat und sorgt dann dafür, dass bestimmte Dinge, die auch interessant wären, die auch wichtig wären, nicht in meinem Sichtfeld erscheinen, sondern nur das, was ich selber gesucht habe. Das heißt, wenn wir Treffer bekommen auf Google, sind das dann doch digital vorausgewählte Ergebnisse. Das müssen wir einfach wissen. Tatsache ist aber, ich will das nicht verteufeln, vieles von dem ist ja nützlich. Es hilft uns ja, Antworten auf ganz praktische Dinge in unserem Leben zu finden. Dann kommt noch ein Fachbegriff aus der Medienforschung, Gatekeeper-Funktion der Medien. Gatekeeper, der Torhüter, das sind die Medien in der Definition tatsächlich auch in der alten Medienforschung und auch in der Demokratieforschung. Was meint man damit? Die klassischen Medien, bevor die digital wurden, haben vor allem im Westen, aber dann auch im Osten bei ihnen seit 1990 insbesondere, durchaus die Wirkung gehabt, dass die Medien Torhüter waren zu den Nachrichten und umgekehrt. Also alles, was wichtige Nachrichten waren, kam über die Agenturen, über die Zeitungen, übers Fernsehen. Natürlich hat man auch andere Dinge gehört, aber letztlich sind die Dinge über die Medien gekommen. Und sie haben dort eine Funktion erlangt, die auch Demokratie wichtig ist. Sie sind eine Art vierte Gewalt, sagt man, im Parallelogramm der Gewaltenteilung spielt das eine Rolle. Ja, wir haben den Gesetzgeber, Legislative, wir haben die Exekutive, die Regierungsgewalt, wir haben die kontrollierende Judikative, die juristische Seite. Das ist die Gewaltenteilung in modernen Staaten. Und es gibt die vierte Gewalt, tatsächlich die Presse, die nämlich alle irgendwie kontrollieren können, weil sie nämlich über Dinge berichten, die den Mächtigen manchmal nicht so gefallen, wenn es Pressefreiheit gibt. Deswegen, hier steht einer, der für Pressefreiheit steht. Mir ist das wichtig, aber wir werden natürlich sehen, dass wir heute auch Grenzen dort erleben und dass da auch Fehler gemacht werden. Ja? Also nur weil Medien eine wichtige Funktion haben, Demokratiefunktionen haben, die wirklich wichtig ist für die Demokratie, darf man auch kritische Fragen stellen. Das habe ich eben gesagt, ohne es anzuzeigen. Dann kommen wir zu Ergebnissen, das ist jetzt der letzte theoretische Punkt, das ist aus diesem Jahr, das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung hat Nachrichten und falsche Nachrichten analysiert und hat geguckt, wie wir damit umgehen und hat das also analysiert. Genau, von 100 gefälschten Meldungen, die wir lesen, glauben wir statistisch gesehen 20. Also 20% der Dinge, die irgendwie verdreht, gezielt oder unbewusst falsch sind, die glauben wir. Die kommen bei uns an. Und ich bin ja jemand aus den Medien. Ich habe ja oft den Eindruck, mir kann keiner was vormachen. Ne? Stimmt nicht. Die haben einen Reflexionstest gemacht. Auch wer analytisch und wohlüberlegt antwortet, der irrt. Also in diesen Befragungen, wenn auch seltener. Das heißt also, keiner von uns ist davor gefeit, dass nicht irgendwelche falschen Nachrichten sich bei uns, dass sie ankommen und dass sie sich bei uns einnisten und wir den Eindruck haben, ja, das ist die Wirklichkeit. Und dann gibt es etwas, da sind nicht die Medien dran schuld, das hat zu tun mit dem Menschsein, mit dem Gehirn. Das Gehirn arbeitet so, dass wir Fake News attraktiver finden als wahre Nachrichten. Die empfinden wir nämlich eher als langweilig. Und das hat damit zu tun, dass der Mensch ja einen Fluchtinstinkt hat, wenn Gefahr droht und dass auch, Adrenalin ausgeschüttet wird, wenn wir bedroht sind, ja, dass wir konzentrierter sind. Also alles, was so heftig ist, was anstrengend ist, das fordert uns auch schneller heraus. Und das ist auch der Grund, warum wir lieber Krimis gucken als irgendwelche langweiligen Vorabendserien. Das kann man ja messen, dass bestimmte Arten von Medienangeboten auch viel mehr geguckt werden. Also Fake News sind für unsere sinnliche Wahrnehmung attraktiver als wahre Nachrichten. Das ist doof, aber es stimmt. Und sie sind oft emotionaler. Also Erzählungen, die gefährlich sind, die bedrohlich wirken, die uns verunsichern, die ängstigen, die kommen eher an uns ran, die bewegen uns mehr als normale Nachrichten. Und dann gibt es noch ein Irrtum. Man hat eine Zeit lang gedacht, dass sogenannte Bots, also Roboter, digitale Maschinen, die gezielt falsche Nachrichten verbreiten, wie das im Wahlkampf von Herrn Trump und woanders passiert ist, dass die Hauptverursacher von schlechten Nachrichten oder von Falschinformationen sind. Aber das stimmt nicht. Die Nachrichten kommen auch woanders her und die große Verbreitung findet durch die sozialen Medien, nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch durch sie statt. Zum Beispiel Twitter, heute X, verbreiten solche schlechten und gefährlichen und irreführenden Nachrichten 6-mal schneller und sie werden mit einer 70% erhöhten Teilungswahrscheinlichkeit verbreitet. Das heißt, Menschen, die sie bekommen, solche Nachrichten, die dann irgendwie so heftig sind oder die so komisch sind, die verbreiten wir 70% häufiger als ganz normale Nachrichten. Das ist auch übrigens etwas, was wir aus dem realen Leben kennen. Ne? Also ich sag mal, wenn es irgendeinen schlimmen Unfall in der Nachbarschaft gibt, das weiß sofort jeder in der Stadt oder bei mir in der Straße. Ja? Also das funktioniert auch ohne das Digitale, aber wir müssen das wissen, dass wir mit diesen Dingen anders umgehen. So, und jetzt sind wir technisch im Vorfeld bereits der künstlichen Intelligenz. Das ist etwa 8-9 Jahre her. Der Spiegel schrieb damals von der perfekten Lüge und damals wurde mit digitalen Mitteln erreicht, dass man Videos so verändern kann, dass man Sprachaufnahmen und Filmaufnahmen so verändern kann, dass man sie manipulieren kann. Also dass man dem Herrn Obama mit seiner Originalstimme einen anderen Wortlaut unterschieben kann oder Frau Merkel oder ihrem Pastor oder Pfarrer. Was übrigens auch geschieht, ja, im Internet sind dann auf ihren Websites in der Gemeinde manchmal Predigten. Ich habe ein paar Pfarrer kennengelernt, der hat irgendwo ein Schnipsel von sich gefunden, wo er was gesagt hat, was er nicht gesagt hat. Sowas geht auch schon seit einigen Jahren und man kann mit diesem Verfahren eben auch bei Videos die Mundstellung verändern, das Gesicht verändern und die nächste Stufe ist dann wirklich die künstliche Intelligenz. Das ist die Titelseite unseres Pro-Magazins vor über einem Jahr, Ausgabe 1 2024. Wir haben damals bewusst ein Bild konstruiert von einer Frau, die es nicht gibt. Wir haben also gesagt, wir möchten ein fotorealistisches Bild haben von einer Person, die wir beschreiben und die soll dann so aussehen. Übrigens, jetzt sage ich, wenn noch mehr jüngere Leute unter uns wären, die würden jetzt sagen, ja, das kann ich längst und ich kann das besser. Stimmt, Leute, die sich richtig gut damit auskennen, die sagen, schöner Versuch, das geht aber noch viel besser. Ja, aber das Verrückte daran ist, wir gewöhnen uns daran, dass wir fotorealistische Nachrichtenbilder bekommen. Das wird übrigens dazu führen, dass unsere Kinder und Jugendlichen mit Fotodokumenten, wie wir es empfunden haben, die meisten von uns, also dass die sozusagen etwas dokumentarisch abbilden, was man irgendwann erlebt hat, also dass sie ein Dokument sind, die gehen da ganz anders mit um. Ja? Das wird in Zukunft so sein, dass man irgendwelche Fotografien hat und dass man sich dann auf diesen Fotografien die Wirklichkeit noch so ein bisschen schöner oder korrigierter darstellt. Das wird ganz normal sein. Ich beurteile das jetzt mal nicht moralisch, ich habe das jetzt nur technisch beschrieben. Das geschieht schon heute. Und dann Fake News, das Thema, es wird auch lustig gesehen. Ja? Also es ist jetzt nicht nur was Schlimmes in der Wahrnehmung der Menschen, das gucken wir uns mal eben an.
Ja, unbedingt einschalten. Also ich fand unsere Fake News bis hierhin toll, aber wie hat sie denen gefallen, über die wir berichten? Annalena Baerbock, jetzt mal Hand aufs Herz. Haben Sie in unserer Show ein bisschen den Anspruch vermisst?
Ja, auf jeden Fall. Das könnte der Untergang der westlichen Zivilisation sein. Allerdings muss man aber auch sagen, dass das einfach derbe lustig ist, oder nicht?
Absolut, mein Reden. Also von Ihnen Daumen hoch.
Ich würde ProSieben ganz dringend raten, Fake News einfach rund um die Uhr zu senden, bevor noch irgendwelche Spinner mit rechter Gesinnung ankommen und mit solchen Videos die Wahrheit endgültig killen. Solange klar ist, dass das Satire ist, hilft es ja sogar, die Aufmerksamkeit zu schärfen und die Menschen für Desinformation zu sensibilisieren.
Frau Baerbock, das hat Ihr Ghostwriter mal wieder perfekt formuliert. Vielen, vielen Dank. Das war Fake News, alles erstunken und erlogen mit dem starken.
Also, das war Fake News, alles erstungen und erlogen, eine Fernsehserie bei ProSieben. Linda Zervakis, die Moderatorin, die wir da sehen, kommt aus Griechenland, war früher Tagesschausprecherin, geprägt als orthodoxe Christin, die auch in Interviews sich zu ihrem christlichen Glauben bekennt und dann in der Serie alles erstunken und erlogen hat sie viel Spaß. Ich will es einfach nur mal zeigen. Experten würden übrigens sagen, dieses Fake-Video mit Annalena Baerbock ist darstellerisch gut gelöst. Technisch kann man da noch eine ganze Menge mehr machen. Aber ich will auch damit zeigen, dass das irgendwie angekommen ist. Und wir gucken uns jetzt mal an, wo Fakten und Fakes und Veränderungen von Nachrichten auch eine wichtige Veränderung unserer Wahrnehmung bringen. Das Beispiel will ich und muss ich einfach bringen. Es wird jetzt kriegerisch und es ist nun mal so, dass in Kriegen die Wahrheit verdreht wird und von allen Seiten. Das mache ich kurz, das kennen Sie, aber es ist wichtig. Das ist die Kriegserklärung, so wurde sie auch, ich glaube auch historische Forscher nennen das inzwischen so, das, was Herr Putin am 24.02. verbreitet hat, 2022. Und die Zitate, die da drin sind, sind Originalübersetzungen aus dem Russischen. Ich kann nicht Russisch, aber ich habe mir damals Übersetzungen geholt. Militärische Spezialoperationen, wir kennen das, Putin redet bis heute nicht vom Krieg. Er hat diesen Angriff, es ist ein Angriffskrieg, begründet mit Genozid in der Ukraine. In Kiew, das Regime, also Selenskyj und Co., hat er als Drogensüchtige und Faschisten bezeichnet, in der offiziellen Erklärung, die den Kriegsausbruch gerechtfertigt hat. Die NATO bewege ihre Kriegsmaschinerie Richtung russische Grenze. Diese Aussage ist schlicht falsch, es stimmt nicht. Die NATO hat damals keine Truppen in Richtung russische Grenze verlegt. Der Punkt, der ist durchaus diskussionswürdig. Und ich weiß, dass gerade Menschen in Ostdeutschland, auch durch die Geschichte mit Russland, dass da auch Sensibilitäten sind, die ich auch teilweise nachvollziehe. Also NATO und Europa haben sich seit 30 Jahren immer mehr nach Osten ausgedehnt, also immer dichter an Russland ran. Das sind Befindlichkeiten, die man durchaus hätte früher ernst nehmen müssen, das denke auch ich. Zynischer Betrug, Lüge, Druck und Erpressungsversuche. Was will ich damit zeigen? Herr Putin hat bei diesem Kriegsausbruch, bei diesem entfesselten Krieg, hat eine Sprache benutzt, völlig, ja, man muss sagen, fast ungehemmt, hat er Verdrehungen, Lügen, Zuspitzungen verwendet. Medien und andere Politiker in der Welt sind eigentlich nur hilflos gewesen und haben das nur zitiert und gesagt, ist nicht so oder so, ja. Aber wir haben ja eigentlich immer das Bild, dass Politik, man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber dass sie eigentlich wahrhaftig sein muss. Und da hat sich durchaus etwas verändert, was auch unsere Wahrnehmung beeinflusst. Die Darstellung des Kriegsgeschehens auf beiden Seiten, ja, sie wird manipulativ betrieben. Das ist ein Beispiel von der anderen Seite. Das ist nicht regierungsamtlich aus Kiew, aber es sind Menschen, die für Kiew in den sozialen Medien Partei ergriffen haben und sowas kommt regelmäßig vor. Und ein Faktenchecker-Team hat rausgefunden, also dieses Bild wurde gesendet, um zu illustrieren, Putin schickt seine MiG-Jäger und die ukrainische Armee ist in der Lage, die Luftwaffe von Russland zu beherrschen oder die Flieger runterzuholen. Sie sehen es, dieses Flugzeugbild wurde 1993 auf einer Flugshow in Großbritannien gemacht. Das ist also ein altes Foto und es wurde dann einfach in einen neuen Kontext reingedeutet. Millionen Menschen haben das dann auf ihren Handys gesehen und haben gesagt, ah super, Ukraine, die sind ja ganz schön ordentlich dabei und so weiter. Ja? Also das ist Desinformation auch auf der anderen Seite. Welches Bild haben wir vom Geschehen? Welches Bild haben wir von den Menschen, von den Akteuren? Das ist Herr Selenskyj in einem Outfit, in einer Kleidung, wie wir ihn lange gesehen haben. Seit etwa 28. Februar diesen Jahres kleidet er sich auch etwas anders. Wissen Sie warum? Er hat Trump getroffen, genau. Und Trump hat ihn erstmal begrüßt. Du bist flegelhaft angezogen, so rede ich nicht mit dir. Und seitdem kleidet sich Herr Selenskyj, Sie müssen mal darauf achten, also er trägt jetzt nicht Anzug und Krawatte, aber er kommt jetzt nicht immer im Kampf-T-Shirt daher. Jedenfalls, diese Geschichte ist dazu da, ist auch eine Nachricht oder ist auch eine Information, die der ukrainische Präsident von Anfang an gegeben hat. Er ist einer an der Front, er ist einer, der dicht dran ist, an der Truppe, an seinen Menschen. Auch das ist symbolische Politik. Ja? Der weiß, das wurde weltweit verbreitet. Er ist aus meiner Sicht einer der besten Kommunikatoren weltweit in den letzten Jahren. Für mich ist das fast unvorstellbar, was für eine Energie dieser Mensch auch hat. Also der ist der nie K.O. Ja? bei dem, was der erlebt. Nee, der ist mal in Washington, mal in Brüssel, öfter auch in Kiew, aber immer kämpferisch und so. Also jedenfalls, dieser Mann ist schon ein besonderer Kämpfer, aber er versteht sich auch zu inszenieren. Und dieses Bild ist ein interessantes Beispiel dafür. Ein ganz normales Pressefoto, wo formal auch gar nichts verkehrt ist. Aber ich weise Sie mal auf etwas hin. Hier unten, Sie können es nicht genau lesen, hat die Westdeutsche Allgemeine Zeitung die Bildquelle angegeben. Und zwar korrekt. Foto kommt von Picture Alliance, DPA, Ukrainian Presidential Press Office und AP. Also wer Medienmann ist wie ich, der sieht sofort Picture Alliance, eine internationale Fotoagentur, die besorgt Fotos, unter anderem für unsere DPA und für die amerikanische AP, Associated Press. Und da ist die eigentliche Quelle Ukrainian Presidential Press Office. Das bedeutet, es handelt sich um Regierungspropaganda, hätte man früher gesagt. Also es ist kein Schnappschuss, sondern es ist ein Foto, was die Medienexperten von Zelensky rausgegeben haben, Klammer auf, machen alle so, Klammer zu. Aber wir verbreiten das in den Medien, weil wir etwas im Bild zeigen wollen. So, und was zeigen wir dort im Bild oder was zeigen die im Bild? Es ist tatsächlich ein perfektes Foto, finde ich. Es sieht aus wie ein Schnappschuss. Wir sehen eine hochinteressante Beleuchtung, ja, also wir haben hier Lichteffekte im Gesicht, wir haben ein interessantes Gegenlicht, wir haben andere Beteiligte, die aber unbeteiligt sind, die auch unscharf sind. Also wer so ein Foto sieht, ohne es zu analysieren, der hat sofort eine Wirkung. Da gibt es jemanden, der sitzt vor dem Kartentisch, der Präsident, der kümmert sich um alles. Und es sind auch noch ein paar andere Offiziere im Raum. Warum habe ich dieses Bild ausgesucht? Es ist eine nicht verfälschte Fotografie, aber eine gezielt eingesetzte. Dieses Beispiel hat Geschichte, und zwar viele Geschichten. Das ist eine der berühmtesten. Und die haben Sie auch schon gesehen. Ja? Also das Bundesarchiv in Koblenz, da kriegen Sie etwa 50 solche Bilder, können Sie da besorgen. Hitler hat, ich will nicht sagen, damit angefangen, hat es vielleicht vorher auch schon gegeben, aber Hitler hat das auch sehr gezielt eingesetzt und hat auch die Art und Weise, wie er seine Person darstellte, im Kreise seiner damals prominenten Generale, war Hitler der das Geschehen in der Hand hatte. Ich bitte mich jetzt nicht misszuverstehen, das ist kein Nazi-Vergleich, es ist ein Vergleich der Methode, wie man kommuniziert. Solche Bilder gibt es übrigens auch von Obama und von anderen US-Präsidenten. Und jetzt kommen wir zu dem Konflikt, der in dieser Woche mit einem Waffenstillstand zumindest erstmal beruhigt wurde. Und das Bild, was wir hier sehen, ist aber mehr als 10 Jahre alt. Und es ist nicht aus dem Gazastreifen, sondern Ost-Jerusalem, also am Rand zum Westjordanland. Und der Fotograf Ruben Salvadori, ein Italiener, hat vor etwa 10 Jahren einige seiner Bilder ins Internet gestellt und hat dazu auch Geschichten erzählt. Und die Geschichte hat auch diese Seite. Solche Bilder entstehen manchmal so. Also, es ist eine Pressekonferenz, da wurde eine Situation organisiert und Salvadori selber schreibt dann darüber, werden hier Steine geworfen, weil die Presse da ist, oder ist die Presse gekommen, weil Steine geworfen werden? Ja? Also es ist die Frage, inwiefern Medien und Presse dazu beitragen, dass ein Geschehen überhaupt in Gang kommt oder inszeniert wird in dem Sinne. Er hat da eine ganze Serie von Bildern, die könnte ich Ihnen jetzt zeigen. Es gibt gerade aus dem Konflikt gibt es eine ganze Reihe von Geschichten, das muss man einfach sagen. Was ich nicht sage, beziehungsweise was ich ausdrücklich sage, die Not des palästinensischen Volkes, die ist an dieser Stelle nicht in Frage gestellt. Ja? Aber ich rede hier über Medienkommunikation, wie man sozusagen die Dinge erzählt, wie man sie zeigt. Und da muss man sagen, dieser hochgerüstete militärische Staat Israel, der vermutlich eine der ja, kampferprobtesten Militärmächte dieses Planeten ist, den Kampf der Bilder, den Krieg der Bilder hat Israel verloren. Und zwar schon sehr früh. In Deutschland haben wir über Wochen diese Berichterstattung bekommen. Also es ging um das Thema Gaza-Verhandlungen. Und was sieht man im Hintergrund? Man sieht, es sind ja reale Bilder, man sieht das zerstörte Gaza. So sieht es am nächsten Tag aus. Ich kann das jetzt weitermachen. Ich zeige Ihnen jetzt nur zwei Bilder davon. Da bleibt auch was hängen. Das, was da hängen bleibt, ist, dass es Israel ist, die Militärmacht, die Gaza platt macht. Und die Hintergründe werden manchmal und ganz oft dann doch nicht so deutlich. Tatsache ist, ich betone das nochmal, das Leiden des palästinensischen Volkes, es ist eine Schande, es ist was ganz Schlimmes. Aber was nicht stimmt, ist, wenn der Eindruck entsteht, dass es eine einzige Kraft auf dem Planeten gibt, nämlich Israel und noch schlimmer die Juden, die daran alleine schuld wären. Das stimmt nicht. Der Spiegel hat in diesem Jahr mehrfach darauf hingewiesen, bei unserer Gaza-Berichterstattung sind wir auf palästinensische Kollegen angewiesen. Und das gilt auch für die ARD. Das heißt, die können dort nicht selber berichten. Sie können übrigens und konnten auch nicht über den ägyptischen Zugang zum Gazastreifen, im Süden des Gazastreifens, Rafah, konnten sie auch nicht rein. Und nur wenn die israelische, das Militär das organisiert hat. Das ist übrigens in Kriegen so üblich, seit dem Vietnamkrieg oder nach dem Vietnamkrieg, also dass Bilder hinter der Front nicht so leicht freigegeben werden. Ja? Oder haben Sie schon mal Bilder aus der Ostukraine gesehen auf der anderen Seite? Ich kenne kein einziges. Ich weiß nicht, was mit den Leuten passiert ist, die in Donetsk wohnen. Unsere Medien können darüber nicht berichten. Die tun das auch nicht. Verstehen Sie, was ich meine? Aus Gaza wissen wir eine ganze Menge, weil die Palästinenser selber darüber berichten. Aber es ist dann eben, die werden auch, also die Fernsehbilder, die wir in der Tagesschau sehen, sind sämtlich oder fast alle von palästinensischen Kameraleuten. Ich kritisiere das nicht, ich beschreibe das nur und sage, wir müssen das wissen, wenn wir solche Bilder sehen, dass das nicht ARD-Kameraleute sind oder von CNN oder von einem anderen Fernsehsender. Die Tagesschau geht durchaus selbstkritisch auch mit Fehlern um in diesem Sommer, das ist noch nicht so lange her, 25. Juni. Zweifel an Echtheit von Filmsequenz aus dem Iran. Also es hat ja diesen Kurzkrieg in dem Krieg gegeben. Ein Video von der Explosion ist mutmaßlich ein Fake. Am Montag griff Israel nach eigenen Angaben das berüchtigte Evin-Gefängnis in Teheran an. Ein Video, das eine Explosion am Eingang zeigen soll, wurde auch von der Tagesschau und den Tagesthemen verbreitet, doch ist es wohl gefälscht. Also alle großen Fernsehsender auf der Welt haben dieses Video gezeigt. Es wurde auf Facebook oder auf Social Media verbreitet. Verbreitet wurde es von einem israelischen Minister. Und da haben die Medien nicht weiter überprüft und haben, irgendwer hat es als erster gesendet und die anderen auch. Und hinterher, nach Tagen, diese Erklärung von der Tagesschau ist zwei Tage später als das Ereignis, hat irgendjemand rausgekriegt, Faktenchecker haben rausgekriegt, das Video stimmte nicht. Also das Ereignis stimmte, ja, es hat diesen Angriff gegeben, aber das Bild, was man dazu zeigte und was spektakulär war, das war ein Fake. Und da muss man sich natürlich wünschen, dass eine Tagesschau, die ARD, die über eins der größten Korrespondentennetze der Welt verfügt, dass sie doch, bevor sie solche Bilder sendet, die sie aus Facebook hat, dann schon mal vorher überprüft, können wir das machen, ist das echt? Ja, es hätte Zeit gekostet und dann wären sie nicht die Ersten gewesen. Und das ist wirklich eine Schande. Eine doppelte. Es ist wirklich ein armes Kind, Mohammed al-Mutawak. Aber die Schande ist auch, dass er hier eigentlich missbraucht wird. Das ist ein palästinensisches Kind und Medien in der ganzen Welt und die angesehene New York Times, aber auch unsere Zeit und der Stern haben darüber berichtet. So sieht der Hunger aus in Gaza. Der 18 Monate alte Mohammed Al-Mutawak ist ein Kind, wie man nach 2 Tagen rausbekam oder jemand recherchiert hat, ist ein Kind, was erblich bedingt wie ein Verhungernder aussieht. Und der hat mehrere Krankheiten und mehrere Medien haben dadurch den Hunger in Gaza illustriert. Und ich sage nicht, dass dort keine Nahrungsmittelknappheit war und noch ist wahrscheinlich. Aber ich sage, dass diese Art der Berichterstattung nicht in Ordnung ist. Das geht nicht. Nur einige Medien haben sich dafür entschuldigt. Und das ist das, was es regelmäßig gibt im Internet. Und da sind dann auch Leute dabei. Ist übrigens das gleiche Thema, ne? Also leidendes Kind im Gazastreifen. Dummerweise hat seine Mutter oder die Oma 3 Hände. Zu dem Zeitpunkt haben es 80.000 Menschen geklickt. Ja? Und das möchte ich am Schluss zum Thema Israel auch noch sagen. Die Not im Gazastreifen, sie ist fürchterlich. In der Berichterstattung dürfen wir nicht vergessen, was der Auslöser dieses Krieges war. Der 6. Oktober 2023, das ist auf dem Nova-Festival-Gelände, ich bin damals mal ein paar Jahre vorher in der Gegend gewesen, also dicht am Gazastreifen, das sind feiernde junge Menschen gewesen, viele von ihnen tätig in der Friedensbewegung, die sich für die Aussöhnung mit Palästinensern und Arabern eingesetzt haben, Leute, die einfach nur feiern wollten, die sind abgeschlachtet worden, Hunderte von denen oder mehr als 200 von denen, Frauen vergewaltigt, Geiseln genommen, die letzten sind jetzt erst vor 6 Tagen freigekommen und die meisten der Geiseln oder ein Großteil der Geiseln ist gestorben. Das ist ein Angriff auf Zivilisation, das ist nicht Widerstand, wie es bezeichnet wurde. Das ist wirklich ein Bruch der Zivilisation, feiernde Menschen und auch Menschen, die dort einfach gelebt haben, abzuschlachten. Dieses Ereignis wird vermutlich ähnlich mal eingeschätzt werden wie der 11. September 2001 hinsichtlich seiner kulturellen Dimension. Ja. Das dürfen wir nicht vergessen bei dem Thema Leiden im Gazastreifen. Was sind die Ursachen? Es gibt auch welche, die noch weiter zurückliegen. Israel trägt Verantwortung, aber es trägt nicht allein Verantwortung für das, was im Gazastreifen geschehen ist. Das ist das Festivalgelände ein Jahr danach. Da wird jetzt ein Erinnerungsort draus. Das Foto hat meine Kollegin Elisabeth Hausen gemacht. Und jetzt mache ich einen Sprung und es ist teilweise auch kein Sprung. Wir als christliche Medieninitiative, wir vergeben unter anderem den Medienpreis Goldener Kompass, ich glaube schon seit fast 40 Jahren. Und wir hatten in diesem Jahr die Ehre, unter anderem, dass wir ihn der Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye verleihen konnten, eine Frau, die auch bei uns auf der Bühne, man kann das im Internet anklicken, fabelhaft gesungen hat. Hier haben wir den Sportschauchef Alexander Bommes, die nämlich vor Millionenpublikum bei den Olympischen Spielen ein Glaubenszeugnis von Yemisi Ogunleye als Christin gesendet haben. Und diese Frau hat immer wieder öffentlich in den Medien über ihren Glauben gesprochen. Warum zeige ich das in diesem Zusammenhang? Wir haben an dem Tag den Preis, auch einen Sonderpreis verliehen, für faire und angemessene und vorbildliche Berichterstattung über Israel und Nahost. Und das möchte ich halt ausdrücklich sagen, weil ich Ihnen so viele negative Beispiele gezeigt habe. Wir schauen auch immer danach, wer macht es denn gut. Und das ZDF hat diese Doku-Reihe gesendet, Tatort Israel, also ist vor einem Jahr gesendet worden und sie zeigt beide Seiten. Sie zeigt wirklich den Überfall auch in seiner Schrecklichkeit. Sie lässt Menschen, Betroffene zu Wort kommen, dann auch auf der palästinensischen Seite und die Menschen dürfen dort tatsächlich sagen, was sie denken. Man bekommt dort, finde ich, ein ganz gutes Bild, was ist geschehen und wie sind die Menschen betroffen. Und wir haben dafür den Goldenen Kompass verliehen. Gibt es objektive Wahrheiten? Das ist eine Frage eigentlich für Philosophen, für Theologen. Und du hast vorhin, Frank, du hast vorhin Jesus angesprochen und Pilatus, ja, was ist Wahrheit? Und Jesus hat da durchaus eine Antwort ja drauf gegeben. Und die Herausforderung ist aber, können wir diese Wahrheit eigentlich objektiv finden? Ich selber bin vorsichtig mit dem Begriff Objektivität, aber ich denke und bin zutiefst als Christ davon überzeugt, dass wir in der Bibel Wahrheit finden, die etwas aussagt, die Bibel lässt uns Gott erkennen, das Wort Gottes, sie lässt uns Jesus erkennen, den Sohn Gottes, und sie lässt uns auch einiges über uns selber erkennen, davon bin ich überzeugt. Und ich möchte eine Antwort geben auf diese Frage. Als Medienprofis, wie gehe ich denn selber in meinem Beruf seit über 30 Jahren mit der Frage nach Wahrheit und manchmal Grenzbereiche der Wahrheit, wie gehe ich damit um? Und ich möchte eine persönliche Antwort geben, eine Medienprofi-Antwort und eine persönliche Antwort. Die Antwort des Medienprofis, sie ist aus meiner Sicht auch ein Leitgedanke für Journalisten und sie stammt von dem Chefredakteur einer Berliner Zeitung aus den 20er Jahren, also vor 100 Jahren, Theodor Wolff, nach dem ist ein wichtiger Journalistenpreis benannt. Er ist Jude gewesen, er ist gestorben in der Nazizeit, nachdem Nazis ihn aus seinem Amt als Chefredakteur entfernt haben. Er ist nicht umgebracht worden, aber er ist quasi an seiner Not eingegangen, kann man sagen. Er ist in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts in der Weimarer Republik und auch davor eine wichtige Stimme Deutschlands gewesen, in Europa und in der Welt. Also man hat auf diesen Mann durchaus gehört. Und er hat gesagt, und so schwebt über jeder Wahrheit, ich ergänze jetzt, die ich schreibe oder die ich verbreite, ein letztes vielleicht. Wenn ich das als Journalist mir zu eigen mache, so schwebt über jeder Wahrheit, die ich verbreite, ein letztes vielleicht, dann will ich nicht alles irgendwie in Frage stellen und irgendwie gleich machen, aber ich will sagen, die Wahrheit, die ich heute erkenne und aktuell berichte, die kann Fehler enthalten, sie kann unvollständig sein und sie kann einfach nicht das richtige Wissen sein, so wie wir wahrscheinlich nie alles voll wissen werden in diesem Leben. Und das müssen Journalisten und auch ich immer wieder anerkennen. Und ich wünschte mir, dass Kolleginnen und Kollegen das häufiger tun in den Medien, dass sie dann auch mal sagen, wenn sie sich geirrt haben. Deswegen ist mir Theodor Wolff ein Vorbild. Und ich möchte einen Leitgedanken nennen für Journalisten, aber auch für uns als Mediennutzer, als Menschen. Und das ist tatsächlich eine Frage, wie gehen wir mit den Wahrheiten oder den Dingen, die als Wahrheit dargestellt werden, wie gehen wir damit in unserem Leben um? Und die Antwort ist eine, die wir in diesem Jahr schon ein paar Mal gelesen haben. Das ist die Jahreslosung. Vor 2000 Jahren hat Paulus diesen Satz an die Thessalonicher geschrieben: Prüfet aber alles und das Gute behaltet. Ich greife das jetzt aus dem Zusammenhang raus, dort ist auch von Prophetie und von anderen Dingen die Rede. Ich will jedenfalls sagen, dass das ein ungemein haltbarer und auch moderner Gedanke von dem 2000 Jahre alten Paulus ist. Ja. Er gibt uns nämlich eine Orientierung, wie wir in Zeiten mit vielen Fragen, mit Vielfalt, mit gegensätzlichen Stimmen, wie wir aus Sicht der Bibel mit diesen Dingen umgehen können. Paulus sagt an der Stelle, es gibt diese Dinge, die wir nicht sofort erkennen, ob sie wahr oder falsch sind. Und er sagt, prüft sie, prüft aber alles. Das heißt, er fordert uns auf, aktiv damit umzugehen. Ich bin durchaus jemand, der sagt, mach auch mal eine Mediendiät. Wenn dich das krank macht, diese ganzen Meldungen, ich habe uns da vorhin ja einiges um die Ohren gehauen, ja, dann ist es auch okay, mal abzuschalten. Aber letztlich sagt Paulus, flüchte nicht aus der Welt, sondern setz dich durchaus auseinander. Prüfet aber alles, das sagt er übrigens im Plural, ja, und da ist auch Gemeinde die Chance oder ein Hauskreis, dass wir uns austauschen über die Dinge, die uns beschäftigen. Wie habe ich das verstanden? Wie hast du das verstanden? Ganz, ganz schwierige Fragen, die auch ich als Journalist oft nicht sofort beantworten kann. Prüft verschiedene Quellen, guckt euch auch an, was verschiedene Medien über das gleiche Thema schreiben. Prüft aber alles, das Gute behaltet. Und ich möchte noch einen Satz sagen, ein Wort mit maximaler Heilbarkeit, ein Wort wirklich für alle Epochen und für die Ewigkeit. Und das sind drei Worte, die wir in der Heiligen Schrift finden, und zwar immer wieder. Im Jüdischen sind es zwei Worte, und sie bringen aus meiner Sicht das Evangelium auf den Punkt. Da fallen uns sofort natürlich der Engel und die Hirten ein, ja, die Weihnachtsgeschichte. Fürchtet euch nicht, aber dieses Wort taucht überall in der Bibel auf. Irgendjemand hat mal gesagt 365 Mal, das stimmt wohl nicht, aber bestimmt 100 Mal und oft an Stellen, wo Menschen in Zweifelssituationen sind, wo sie herausgefordert sind zwischen gestern und heute, wohin geht die Reise mit meinem Leben und wie kann es werden und wir haben eigentlich Angst. Denn wenn mir jemand sagt, fürchte dich nicht, dann sieht er mir ja an, dass ich unsicher bin, dass ich irgendwie manchmal nicht den Boden unter den Füßen noch habe, sondern irgendwie verliere, ja. Aber die Bibel, Gott selbst sagt zu uns, fürchtet euch nicht. Jesus sagt zu den Frauen am Grab, als er ihnen begegnet, Maria Magdalena und der anderen Maria und der Salome ist es, glaube ich, fürchtet euch nicht. Und das ist wirklich etwas Tröstliches. Josua, als er die Rolle von Mose übernehmen soll, das Volk Israel wieder in das Land oder überhaupt erst in das Land zu führen, ja, kriegt gleich mehrfach diese Ansage von Gott, fürchte dich doch nicht, ich bin bei dir. Und das ist durchaus, finde ich, eine Grundaussage des Evangeliums in drei Worten. Und sie gilt für unsere Zeit. Sie gilt übrigens, finde ich, auch losgelöst von religiöser Überzeugung. Man muss nicht Christ sein. Man kann das auch psychologisch und aus anderen Sichten mal überlegen. Das ist eine wirklich tolle Lebensregel. Ja? Fürchtet euch nicht in dieser Zeit, wo so viel Verunsicherung ist. Damit haben wir vorhin angefangen, mit der Verunsicherung. Ja? Fürchtet euch nicht, sagt uns die Bibel. Ich sage am Schluss noch etwas ganz konkret, wie gehe ich mit Medien um? Und das ist jetzt meine persönliche Handhabung. Vielleicht erkennen Sie sich ein bisschen wieder. Medien sind nur ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Sie sind nicht das Leben selbst. Und das muss ich mir auch immer wieder selbst sagen. Wenn ich vor Ort bin, mir Dinge angucke, ja, ich merke immer, dass es alles noch ein bisschen anders ist, als es auf der Mattscheibe aussieht oder als ich es gesehen habe. Medien sind trotzdem nützlich oder sie können nützlich sein, sie können manchmal unnützlich sein. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des Lebens, aber nur ein wichtiger Bestandteil. Es gibt noch andere Dinge, die wichtig sind im Leben und sie sind schon gar nicht das Leben selbst. Deswegen eine gezielte Mediendiät tut gut. Ich bringe immer wieder das Beispiel von unserem Küchentisch, als unsere Kinder noch zu Hause wohnten. Irgendwann lagen 4 Handys auf dem Küchentisch und während irgendwie das losgehen sollte mit dem Mittagessen am Sonntag, irgendwo machte es Pling und Klick und so und jemand ging ran. Ja, und man war dann auf einmal wieder woanders. Ich kriegte dann einen Anruf irgendwie aus der Firma, ich soll doch noch reinkommen. Nee, ich mache das Handy aus beim Essen. Wenigstens da, wenn ich mit anderen Menschen zusammensitze. Und wenn mich jemand wirklich dringend erreichen will, ja gut, dann geht das in 20 Minuten auch noch. Mach mal eine Mediendiät gezielt, muss nicht nur beim Essen sein, tut der Seele gut. Gezielte Medienauswahl, das ist wieder diese Geschichte, prüfet alles, das Gute behaltet. Finde deinen Mix quantitativ, also von der Menge, pass auf, dass es nicht zu viel wird. Wechselnde Angebote durchaus, also ich gucke auch immer mal auf Sportmeldungen. Ich bin ja ein alter Politikredakteur, aber ich gucke immer wieder auf Sportmeldungen. Wenn ich beim Arzt in der Praxis sitze, gucke ich mir immer diese bunten Geschichten an, ja, Gala und die Sachen, die ich mir selber nicht kaufe. Verschiedene Anbieterplattformen. Tageszeit orientiert, also auch schon mal überlegen, zu welcher Tageszeit lasse ich Medien und auch digitale Medien an mich ran und wann nicht. Darüber können wir ja selbst entscheiden. Wir können das Ding ja mal ausmachen. Und das ist ein weiterer Gedanke zum gleichen Thema, online, digital, mobil, also verschiedene Angebote auch von den Plattformen, Fernsehen, Hörfunk, Podcast, such dir das aus und dann habe ich Print am Schluss fett geschrieben. Das ist ja etwas, das ausstirbt. Ich bin ein alter Zeitungsredakteur. Unsere Tageszeitung, die wir heute haben, lesen wir inzwischen auch digital. Aber ich bin nach wie vor jemand, übrigens auch mit Büchern, der sagt, nimm dir immer mal was Geschriebenes in die Hand. Zum Beispiel im Wartezimmer, in der Praxis. Da passiert nämlich etwas, was du gar nicht denkst. Du liest etwas, was du gar nicht lesen wolltest. Du blätterst durch eine Zeitschrift, bleibst irgendwo hängen und bist bei einem Thema, was dich eigentlich gar nicht betrifft oder was du gar nicht wusstest. Ja? Und das ist im Digitalen anders. Da sind die Algorithmen. Denen stellst du Fragen, du kriegst Antworten, gezielte Antworten, eine Auswahl. Nein, blätter ab und zu mal in irgendeiner Zeitschrift und lass dich auch mal überraschen von Themen, die du eigentlich gar nicht auf dem Zettel hast. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus.